Runde 2 für Madonna bei den Giganten von gestern. Und es geht mitten in die 80er. Material Girl und natürlich Like a Virgin. Die Queen of Pop dreht da richtig auf mit Hits und mit Skandalen. In der Folge klären wir auch, warum Madonnas Welthit La Isla Bonita ausgerechnet in Österreich nicht so richtig gezündet hat. Die Leute hatten sich natürlich schon satt gehört an Reif für die Insel.
Na, zu viel Insel, bitte. Die Bonita, die kaufen wir nicht.
Also ihr hört schon, wir haben gute Laune und nehmen euch mit in die 80er mit Madonna. Und wenn ihr den Podcast unterstützen und dazu noch Bonusfolgen hören wollt, ja, das geht jetzt per Steady. Alle Infos seht ihr jetzt in der Folgenbeschreibung.
Giganten von gestern, yeah.
1984, das Album heißt natürlich Like a Virgin.
Damals Anfang der 80er zu sagen, wie eine Jungfrau. Und dann hier in Brautkleidern, in Stöckelschuhen, im Fernsehen auftreten, tiefer Ausschnitt und sowas, das war für Anfang der 80er skandalös.
Ja, das war ja der berühmte Auftritt bei den MTV Video Music Awards 84, eben indem sie in diesem weißen Brautkleid Like a Virgin performte. Und das hat den ersten richtig großen Skandal für sie ausgelöst, der sie dann auch weltweit noch mal eine ganze Ecke bekannter gemacht hat. Hast du das damals im Fränkischen mit 14 Jahren miterlebt? Hast du das? Ich meine, mit 14 interessiert man sich ja vielleicht für
ja,
so eine Madonna.
Nee. Also natürlich habe ich den Song gefeiert und natürlich fand ich die Nummer gut und bin auf Madonna dann aufmerksam geworden und habe sie dann ab dann eigentlich, ja, verehrt will ich nicht sagen, aber also wirklich fand Madonna großartig, spätestens ab Like a Virgin. Aber die spannende Geschichte zu diesem Auftritt ist, habe ich selber nicht gewusst, habe ich fremd gehört, will hier nicht die Credits einsammeln, aber habe ich eine interessante Story drüber gehört. Madonna kam von der Bühne, von diesem Auftritt in ihrem weißen Brautkleid und ihr Manager stand dahinter und hat gesagt, du hast soeben deine Karriere ruiniert. Das ist dir hoffentlich klar. Das war's. Die werden dich zerreißen und du wirst nie wieder groß rauskommen. Das war das Feedback der eigenen Leute nach diesem Auftritt.
Krass. Ja, also ich meine, in gewissen Kreisen hat es sie ja auch insofern verbrannt. Also man hat sich wahnsinnig echauffiert, ne? In den Medien, so wie ich das gelesen habe, auch gerade so in den konservativen Kreisen, weil hier dieses wie eine Jungfrau, like a virgin, dann in dem Reinheit symbolisierenden Brautkleid und dann lasziv sich da auf der Bühne räkeln. Und ich glaube, man hat sogar ihre Unterwäsche gesehen. Ja. Das war auch so ein Thema. Es war viel zu viel für die 1980er Jahre, die frühen. Aber das Gegenteil war ja der Fall. Sie wurde immer bekannter. Und spannend finde ich auch, dass sie ja, der Text ist provokativ, ja. Auch dieses Touch for the very first time. Ja. Aber ich finde, so vom Musikalischen her ist es ja jetzt kein wirklich anderer Sound als bei Holiday. Ne? Also es ist ja trotzdem, wenn du nur die Melodie, nur die Musik nimmst, dann ist es ja braver, bunter Pop.
Ja, ich glaube, alles andere wäre dann auch zu viel auf einmal gewesen. Also provokanter Text, krasse Outfits und dann noch wirrer Sound oder völlig neu erfundener Sound. Ich glaube, das wäre zu viel auf einmal gewesen.
Aber vielleicht ist das auch gerade die Fallhöhe, die aufgebaut wird, weil man hört, man kennt Madonna mit ihr Holiday, das war alles ganz zuckersüß. Dann, die hat einen neuen Song, da, und dann hört man so weiter und sagt, Moment mal, was ist das für ein Text? Und dann geht sie auch noch auf die Bühne bei den MTV Awards und bringt diese Brautkleidnummer und schockt dann wirklich den Letzten noch. Also eigentlich, wenn das geplant war, smart inszeniert.
Ja, aber wie gesagt, ohne den Background aus dem eigenen Team. Also wenn du als junge Künstlerin, was sie ja immer noch war, sie hat ein paar Achtungserfolge, will durchstarten mit dem neuen Album. Du hast einen Riesenauftritt bei einer der größten Musikshows der Welt damals. Und dann kommst du von der Bühne und deine eigene Crowd hinter der Bühne sagt, du hast soeben deine Karriere ruiniert. Das ist schon hart. Und das sind diese diese Flüsterer, die Gott sei Dank nie recht haben. Ich hatte auch so einen, ich erzähle schon wieder von mir.
Aber ja, sag, das interessiert mich.
Ich bin ja damals aus Nürnberg, nachdem ich hier mit meinem Volontariat fertig war, gleich zum großen RTL-Radio nach Luxemburg.
Oh ja, da hast du erzählt in den Phil Collins-Folgen.
Genau. Ja. Und da habe ich ja dann auch nach einem halben Jahr gesagt, mir gefällt es nicht, ich gehe zurück. Und dann gab es ja auch diesen Pferdeflüsterer, ich sage jetzt den Namen nicht, der mich in sein Büro zitiert hat und gesagt hat, du bist erledigt. Er sollte auch nicht recht behalten, schau mich an. Ja, was aus mir geworden ist.
Ja, siehst du mal, jetzt bist du bei den Giganten von gestern. Nein, aber hey, genau. Das muss man sagen, du bist in der obersten Liga, was die deutschen Radiomoderatoren angeht. Ja, es lacht nicht, nee. Es ist so. Es weißt ist du, so, das sage ich ohne irgendwelche Ironie.
Ich bin in der obersten Liga der deutschen Radiomacher und was ist hier mit Giganten von gestern? Wir müssen Insolvenz anmelden. Letztes Mal haben wir hier im Champagner gebadet und heute ist Jonas irgendwelche Drachenzungen sauer, damit der Mund nicht trocken wird beim Reden. Und ich habe hier Mineralwasser, Kaffee und hatte einen Magerquark mit Granny Smith Apfel. Traurig, mein Lieber, traurig.
Ja, ja, noch ist das hier alles auf eigene Kosten. Aber ganz ehrlich, wenn ihr sagt, ihr findet Giganten von gestern richtig cool, ihr habt Spaß mit dem Podcast, dann könnt ihr uns jetzt auch unterstützen. Wir haben das eingerichtet. Wir sind jetzt bei Steady, also das ist so ein Crowdfunding-Dienst. Da sucht ihr uns einfach Giganten von gestern. Und da könnt ihr, wenn ihr uns spendet, 5 € im Monat, auch noch Bonusfolgen hören. Also ihr bekommt sogar noch was raus. Es gibt auch noch andere Tiers. Schaut euch das einfach mal an und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns was spendet, weil natürlich das Hosting, das Podcast, das Equipment, das alles kostet natürlich Geld. Und wenn wir da ein bisschen Unterstützung aus der Community bekommen, das wäre einfach super.
Ja, und wenn wir Millionen Hörer haben und groß rauskommen, wenn ich hier wie Cowlitz Hills Werbespots 10 Minuten vorlesen muss, ich lese alles vor. Die machen das auch. Die
und wir so pfeifen uns auch alles rein hier während der
Aufnahme. Ja, ganz genau. Wenn ihr Produkte habt, die niemand will und wo ihr denkt, so okay, ein paar Abgerissene würden es vielleicht doch noch kaufen, her damit, wir konsumieren hier alles.
Ja, und liebe Brauereien da draußen, wenn ihr wollt, dass wir euer Bier zischen während der Aufnahme, wir sind offen, kontaktiert uns einfach, am besten einfach über die Instagram-Seite, das am Rande. Nee, aber ganz im Ernst, checkt mal die Steady-Seite aus, da könnt ihr uns wirklich unterstützen und diesen Podcast aktiv mit voranbringen, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Ja, aber jetzt waren wir ja noch bei Like a Virgin. Was war denn da noch auf dem Album drauf?
Also Like a Virgin war drauf Material Girl. Der kam dann gleich ein paar Wochen eigentlich danach raus. Eine super Nummer.
Ja, auch ein Ohrwurm.
Material Girl, you know that I'm a material world, you know that. Und da gab es auch, da kann ich mich auch erinnern, einen sehr, sehr heißen Videoclip. Mm. Madonna in einem sehr aufreizenden Kleidchen und behängt natürlich mit Diamanten und Klunkern und sich räkelnd in der Kamera. I'm a material girl. Alles an ihr hat gefunkelt. War auch gut. Also kann ich mich. Also da war ich tatsächlich schon Madonna. Heute würde man sagen Follower.
Vor allem bei Material Girl. Irgendwie, ich sehe da vor mir so eine Collage, wie so eine Gruppe Kesser-Mädels shoppen geht. Und du siehst so, wie sie reingehen aus dem Shop, Schnitt, und sie kommen mit so ganz vielen Einkaufstaschen in den 80ern raus. Ja. Und darunter läuft Material Girl. Vielleicht kommt das sogar in irgendeinem Film vor, aber kann ich habe gerade dieses Bild vor mir.
Ja, ich meine tatsächlich, während du das jetzt schilderst, dass es so eine Szene gibt, also dass der Song Material Girl von Madonna schon immer dann verwendet wird, wenn es ums Protzen und ums Geld verplempern geht und so, wenn Mädels wilde Shoppingtouren machen, dann passt es gut, ja.
Sehr gut. Und dann war ja da noch auf dem Album drauf Into the Groove.
Into the Groove, ja. Super Nummer.
Da sehe ich ja die 80er Jahre Schulterpolster tanzen zu dem Song. Ne? Das hat ja so einen richtig coolen 80s Dance Beat.
Ja. Es ist vor allem lustig bei dem nächsten Song, der rauskam, der war auch noch auf Like a Virgin. War jetzt gar nicht so ein Monster-Hit, aber Dress You Up. Kennst du den?
Nee, den kenne ich tatsächlich.
My Love. Lustig, vielleicht geht es euch auch so, aber wenn man in meinem Alter ist, man kann sich dann so genau dran erinnern, also es war ja damals nicht so wie heute, wo du alle Songs einfach in dem Streaming-Anbieter drin hast, sondern du musstest dir ja deine Songs zusammensammeln. Mhm. Und Dress You Up ist auf einem Best-of-Album, da gab es noch keine Bravo-Hits, aber es war so ein Best-of-85-Album. Und da weiß ich noch genau, Es war so ein Doppelalbum, blaues Cover mit so ganz vielen Bildern, Platte, ne, Schallplatte von den Künstlern, die da drauf waren. Und da war drauf Colonel Abrahams mit Trapped und Rocksteady Crew.
Okay.
Unter anderem und eben auch Dress You Up von Madonna. Ich glaube, es war auf der ersten Seite das vorletzte Lied. So oft habe ich diese Schallplatten damals in meinem Schneider-Musikturm gehört. Das war damals das Nonplusultra. Du musstest den Schneider-Musikturm haben.
Aber diese Best-of-Vinyl war auch schon ein bisschen runtergesetzt vom Preis, weil da waren jetzt nicht wirklich die besten, also zumindest nicht die erfolgreichsten Songs drauf, wenn ich gerade diese Liste gehört habe.
Nee, tatsächlich war es eher so ein B-Sampler irgendwie so.
Ja, der als Best-of über den Tegel ging, ne?
Also ich weiß nicht mehr genau, welche damals so die Hits des Jahres Platten waren. Wie gesagt, ich glaube, es gab noch keine Bravo-Hits. Es kam erst später, aber es gab sicherlich auch so ein Hits des Jahres Album und das, was ich meine, das war eher so ein, ja, die waren auch ganz erfolgreich.
Aber schön, dass du so viel Spaß damit hattest in den 80er.
Und ich habe die Platte noch, ich weiß sogar wo, ich habe nämlich den Schneiderturm noch.
Echt?
Ja, habe ich daheim noch, also steht bei meiner Mutter in meinem Kinderzimmer, also da, wo ich halt groß geworden bin, da steht noch der Schneiderturm, der, glaube ich, funktioniert nicht mehr, aber er hat ein Doppelkassettendeck. Alles in einem Kasten, ne? Also da gab es keine einzelnen
Baum. Erklär das mal für die Jüngeren, ja. Was ist ein Schneiderturm?
Also Schneider war die Firma damals, die eben HiFi-Geräte hergestellt hat. Und der Turm, das war, glaube ich, sogar eine Erfindung von Schneider, war alles in einem. Später hat man sich ja dann einen Plattenspieler gekauft, einen Subwoofer und Boxen und bababab. Und in diesem Turm, in diesem HiFi Fidelity-Turm war alles drin. Also du hattest oben Plattenspieler, da war eine Glasplatte drauf. Ja. Konntest du oben die Glasplatte aufmachen. Da hat jetzt meine Mutter irgendwelche Blumen draufgestellt. Dann machst du die Glasplatte auf, dann ist der Plattenspieler da drin. Dann drunter ein Doppelkassettendeck. Konntest du schon von einem Kassettendeck aufs andere überspielen.
Konnte das schon Radio mitschneiden?
Ja.
Ach cool.
Ja. Dann hattest du drunter die Anwähltaste, Radio, Kassettendeck, Plattenspieler und drunter eine Schublade zum Rausziehen, wo du Kassetten rein sortieren konntest und drunter dann ganz unten für die Platten, so Abstellfläche für die Schallplatten. Also es war schon Vinyl und Musikkassette in einem plus Radio plus Aufnahmefunktion. Der Schneiderturm, ich habe so viel jetzt drüber geredet, ich muss ihn wirklich ausprobieren, ob er noch geht. Vielleicht geht er ja sogar noch.
Mach davon bitte mal ein Video oder ein Foto, dann hauen wir es auch online. Das wäre ja mal cool. Ich meine, meine Großeltern hatten so ein Ding.
Also, jetzt wirst du schon wieder unverschämt. Meine Großeltern.
Also, ich bin ja auch nicht mehr so ganz jung mit 36 Jahren. Und ich habe eben dieses Doppelkassettendeck später in einer Stereoanlage gehabt und habe da mir immer aus dem Radio so die Sachen zusammengeschnitten. Und ich hatte immer so eine Kassette auf Anschlag, dass wenn ein Song kam, der mich interessiert hat, dass ich sofort zum Kassettenrekorder rennen konnte und auf Aufnahme drücken konnte.
Dann kann man mal sehen, wie lange sich diese Art von Musik Beschaffung gehalten hat, weil das habe ich auch schon oder noch gemacht.
Ja.
Ich habe es noch gemacht, weil ich so immer schon so, ich wollte immer meine eigene Musik haben und so und habe immer im Radio schon mitgeschnitten. Aber du hast es auch noch gemacht und das waren ja dann 15 Jahre locker.
Ja.
Wie man so Musik konsumiert hat, dass du da sitzt mit Stopp und Pause, mit Aufnahme- und Pausetaste und gewartet hast, bis der Moderator fertig ist. Und deshalb haben wir alle die Schlager der Woche gehört, weil da hat der Moderator nicht reingeredet und dann musstest du drücken.
Ich fand, es hatte eine gewisse Romantik.
Ja.
Und du hast in der Zeit Radio noch anders gehört, weil du natürlich auch deshalb, nicht nur deshalb, aber auch deshalb nochmal mit einer anderen Aufmerksamkeit dabei warst, weil du gedacht hast, kommt jetzt der Song, den ich hören will. Ja. Aber ich war damals schon, ich war tatsächlich mit 12, 11 Jahren totaler 80er-Jahre-Fan. Die lagen ja damals dann auch 15 Jahre zurück.
Ja.
Ja. Und ich habe dann immer so 80er-Radio gehört und da dann wann kommt denn jetzt einer, den ich hören will? Ich habe zum Beispiel immer drauf gehört, wann kommt denn zwar Eye of the Tiger, den wollte ich so gern haben.
Und hätte ich dir geben können, hätte ich auf Kassette. Und ich hatte auch, jetzt, weil du es sagst, ich weiß auch noch genau, wie die Kassette ausgesehen hat, auf der Like a Virgin war.
Na, wie?
Naja, so eine, wie hießen die? Chrome war so ein ganz wichtiges eine wichtige Bezeichnung für die Musikkassetten. Mhm. Die waren dann irgendwie Chrome, bla bla bla. Und die Firma war Maxwell.
Ich glaube Maxell, glaube ich. Ich meine, ja, mit zwei L.
Also hat es BASF als Musikkassette oder Maxwell oder Maxell.
Ja. Genau, okay.
Und da war es drauf. Boah.
Ja, Kassettenzeit, Alter. Ja, Like a Virgin im Brautkleid. Sie ist dann übrigens auch kurz darauf, auch im echten Leben, ins Brautkleid geschlüpft. Und zwar die erste Ehe 1985. Weißt du noch, mit wem?
Nee, es war ja nicht Guy Ritchie, der kam ja erst viel später.
Der kam später, genau, der Regisseur kam später. Aber auch aus dem Filmbusiness, und zwar Sean Penn. Schauspieler, der später auch mal den Oscar gewonnen hat. Der war damals aber auch noch ganz jung.
Ja, aber auch schon so ein, also auch schon so ein extremer Typ. Also Sean Penn war immer so ein bisschen abgerissener Typ und immer nicht sehr angepasst. Ja. Also der war, ist auch immer sehr gerne aufgefallen. Die war natürlich ein explosives Duo, klar. Ja.
Explosiv trifft es, glaube ich, auch. Also was ich gelesen habe, turbulente Ehe endete dann auch mit einer Scheidung 1989. Also 4 Jahre haben sie durchgehalten. Penn hat dann später auch mal gesagt, die Beziehung war laut und schwierig. Nichts anderes hätte ich erwartet.
Ja. Da weißt du aber auch nicht, wer von den beiden, wer war lauter und wer war schwieriger.
Also ich glaube, die haben sich das schon gegenseitig so zugespielt.
Ja, irre. Jean Penn, tatsächlich, hätte ich vergessen. Schön, dass du es sagst. Hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber natürlich.
Krasses 80er-Jahre-Paar. Ne?
Ja, und natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Presse damals. Ne?
Ja.
Das ist ja ein Geschenk. Sie, wildes Mädel, unangepasst, Skandalauftritte, bla bla bla. Und er, so jung natürlich, aber wild, Filmbranche, unangepasst, so abgerissenes Aussehen. Die sind garantiert auch des Öfteren mal aus irgendeiner Kneipe rausgestolpert, beide stockbesoffen, wo irgendein Paparazzi schnell ein Foto gemacht hat und so.
Sicherlich. Ja, ich glaube, da flogen auch gerne mal die Fetzen. Ne?
Das glaube ich auch, ja.
Genau, und dann ging es ja auch schon wieder wirklich Schlag auf Schlag in den 80ern. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass sie so viele Alben schon in den 80ern rausgebracht hat. 1986 dann mit True Blue.
Also da bin ich, muss ich jetzt ehrlich sagen, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Also, wenn ein Künstler ein neues Album rausbringt, will er ja die maximale Aufmerksamkeit für sein neues Album haben, ja? Also berät man hinter den Kulissen, welchen Song veröffentlichen wir als erstes? Sodass alle Leute sagen, möglichst, weil nur mit Alben verdienst du Geld, das war damals schon so, du bringst einen Song raus, möglichst den besten, den auffälligsten, den unverwechselbarsten Song auf dem ganzen Album, sagst, den veröffentlichen wir als erstes, damit wir sicher gehen können, dass die meisten Leute sagen, boah, neue Madonna-Single, geil, ich kaufe mir gleich das Album. Und jetzt kommt's. Erste Veröffentlichung aus dem Album, Live to Tell. Zweite Veröffentlichung war zwar ein Riesenhit, aber Papa Don't Preach, können wir gleich drüber reden. Dritte Veröffentlichung, True Blue. Vierte Veröffentlichung, Open Your Heart. Und die fünfte Veröffentlichung aus diesem Album, True Blue, war La Isla Bonita.
La Isla Bonita.
Also da haben ja alle gepennt in der Plattenfirma, da haben ja alle geschlafen. Live to Tell ist eine wunderschöne Ballade, aber so ein ganz, ganz...
Sehr getragen.
Ja.
Ist aber eine schöne Ballade. Ich habe das jetzt die Tage nochmal gehört in Vorbereitung. Ich hatte das nicht mehr in meinem Kopf als Madonna-Song abgespeichert.
Live to tell the future.
Genau so. Also ich habe gerade die Augen zugemacht. Ich dachte, Madonna, bist du es?
Okay, vielleicht lassen wir das lieber mit dem Singen, ohne Kommentare zu lesen.
Nee, aber das ist eine schöne Ballade. Aber das hat jetzt mit Skandal, hat der Song jetzt nichts mehr zu tun.
Das ganze Album aber nicht. Ich glaube, das liegt
an... Naja, Papa Don't Preach, wenn wir da mal auf den Text achten. I'm keeping the baby, also wo ja das Thema Abtreibung oder Schwangerschaft vor der Ehe und so Sachen thematisiert werden und dieser Konflikt mit dem eigenen Vater ausgehandelt wird, das finde ich schon ein heftiges Thema für so einen Popsong vor allem.
Absolut, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das damals ein großer Skandal war. Also inhaltlich. Du hast recht, wenn man jetzt im Nachhinein den Song hört, dann weiß man, okay, Madonna wollte natürlich wieder provozieren, schwanger, Typ weg, aber ich will das Baby trotzdem behalten, Papa, verurteil mich nicht, steh zu mir, sei bei mir, hartes Thema, Aber das war, glaube ich, nicht ein Riesenskandal, oder? Täusche ich mich?
Ich war in der Zeit nicht auf der Welt, aber ich erinnere mich noch an eine Sache, und zwar die Coverversion von der Tochter von Ozzy Osbourne. Das ist so Millennial-Gedächtnis. Also ja. Ozzy Osbourne, jetzt kürzlich ja verstorben. Ne?
Leider.
Rockt jetzt ja in den Wolken. Aber die Tochter hat als diese ganze, wie hieß das, die Osbournes, diese Reality-MTV-Show, genau,
ja,
lief, hat die natürlich den Hype genutzt und hat Papa Don't Preach in so einer, naja, Coverversion rausgebracht.
Ja, also schwierig, fand ich auch nicht gut. Darf man ja sagen, du hast ja gefragt, ob wir so eine Ozzy Osbourne-Special-Folge machen wollen. Hätte sich auch angeboten, aber wir haben fest, ich habe wirklich drüber nachgedacht und habe mir gedacht, nee, wir sollten in unserem Podcast authentisch bleiben, weil sehr viel, was wir erzählen, eben auch auf persönlichen Erinnerungen beruht. Ja, das heißt nicht, dass immer alles zu 100% stimmt, was wir erzählen.
Ja, und bei der Menge an Infos, die wir da zusammenkratzen, und das sind auch Sachen, die ewig zurückliegen teilweise, da können wir uns auch mal täuschen. Und wenn ihr da was seht, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ja, genau. Wir berichtigen das auch gerne.
Aber alles, was wir hier erzählen, ist authentisch und ist auch wirklich so erlebt und so in unser Gedächtnis, vor allem dann auch, wenn es um ältere Dinge geht, in mein Gedächtnis eingebrannt. Und bei Ozzy Osbourne, wir wären diesem Mann nicht gerecht geworden, weil die Musik war nie so meins. Bin dann eben bei den Osbournes eingestiegen, bei der MTV-Serie. Aber ich finde, so einen großen Musiker, der so viele Leute inspiriert hat und so großartig auch die Musikwelt verändert hat, die haben ja, das habe ich jetzt alles erst so im Nachgang erfahren, die haben ja einen völlig neuen Stil kreiert damals, Black Sabbath, als die diese Songs gemacht haben. Und da wären wir dem Ozzy nicht gerecht geworden, wenn wir hier dumm über die Osbournes gelacht hätten und so. Und ja, deshalb, finde ich, haben wir gut entschieden, es nicht zu machen.
Ja, wenn wir selber keinen Zugang haben. Ich habe nur eine Sache dann im Nachgang gelesen. Das passt vielleicht auch thematisch ein bisschen zur Madonna. Dass ich dachte ja, Ozzy Osbourne hier, the Prince of Darkness, der ist totaler Satanist oder so. Der hat sich immer so eigentlich als Christ bezeichnet, als jemand, der an Gott glaubt. Und das fand ich ganz spannend. Also, dass das auch jemand war, der sich mit Glauben auseinandergesetzt hat und das auch ernst genommen hat, wo man jetzt denkt, okay, auf den ersten Blick, und wenn man die Musik so anschaut oder anhört, dann ist der da total abgewandt. Also ich finde solche Geschichten dann auch immer ganz interessant, wenn man da noch mal einen tieferen Blick hin.
Ob man jetzt unbedingt der Taube den Kopf abbeißen muss, weiß ich jetzt auch nicht.
Nee, das war
nicht so bibelfest, cool. Aber ja, also ja. Ossi.
Das wäre nicht unser Thema geworden.
Rest in Peace.
Genau, Rest in Peace. Und jetzt kommen wir mal vom Fürsten der Dunkelheit zurück zur schönen Insel La Isla Bonita. Was ich sehr verstehen kann, ist, Madonna hat mal gesagt, die hat den Song der Schönheit Lateinamerikas gewidmet. Mhm. Und das kann ich ja nur nachvollziehen.
Es müsste eigentlich, also wir verraten dann wieder unsere Top 3 Songs, oder? Ja. Müsste eigentlich bei dir vorne dabei sein, bei der Historie.
Also auf jeden Fall pflichte ich ihr total bei. Ich bin ein absoluter Lateinamerika-Fan und war da ja auch viel unterwegs und habe viel dort gemacht. Meine Frau kommt aus Lateinamerika. Und diese Schönheit dieses Subkontinents und seiner Menschen und seiner Kultur und seiner Landschaften zu besingen, das kann ich nur voll und ganz verstehen. Sollte ich mal Musiker werden, dann wird es da auch von mir in die Richtung einen Song geben.
Wusstest du, dass La Isla Bonita ein Song ist, der nicht für Madonna war?
Sondern?
Du glaubst es nicht. Viele werden es vielleicht wissen, weil die Geschichte ist so krass, die begegnet einem, wenn man sich intensiv mit den 80ern beschäftigt. Der Song wurde von einem der größten Songschreiber geschrieben damals. Der hat einen Hit nach dem anderen geschrieben. Unter anderem La Isla Bonita für Michael Jackson.
Für Michael Jackson?
Und Michael Jackson hat gesagt, nee, die Nummer glaube ich nicht. Die ist mir zu langweilig, mag ich nicht.
Das ist auch schwer, sich das als Michael Jackson-Nummer vorzustellen. Wann war das ja? Hier 1986?
Und dann kam Madonna und hat gesagt, ich höre da was in dem Song, ich mag ihn, ich mache ihn, aber ich mache ihn anders. Und dann hat Madonna diesen Song genommen und hat ihn lateinamerikanisch gemacht, hat diese Insel erfunden.
Die sind nicht
Last Night I Dreamt of San Pedro.
San Pedro, so sagt es ja, ne?
Aber sie hat diesen Song zu ihrem Song gemacht. Sie hat nicht einfach den Song genommen, hat gesagt, okay, wenn der Michael nicht will, dann singe ich ihn. Nein, sie hat ihn selber so gemacht, dass sie dahinter stehen konnte. Und ich glaube, Michael Jackson also hat sich nicht geärgert darüber, dass er ihn nicht genommen hat, weil er hätte ihn so nicht gemacht.
Ja.
Also Madonna hat dem ihren eigenen Stempel aufgedrückt, diesem Song.
Ja, ich kann mir das auch als Jackson-Nummer nicht vorstellen. Aber bei Madonna hat es ja super geklappt. Und
Denk mal. Habe ich nämlich erst auch gedacht. Aber denk mal bei Michael Jackson an Liberian Girl.
Ja, okay.
Liberian Girl. Mhm. Und jetzt stell dir vor, La Isla Bonita.
Au!
Also ja. ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch erst gedacht, na, das ist ja überhaupt kein Michael Jackson-Song. Aber doch, wenn man sich ein bisschen reindenkt, kann man sich's vorstellen. Trotzdem ist er, so wie er dann am Ende wurde von Madonna, so fantastisch, wie er ist. Und eine wunderschöne Nummer. Die auch das Video, ich sehe sie mit diesem roten Rock tanzend in den Straßen. Und es gibt traurige Sequenzen in dem Video, aber es gibt auch diese Fröhlichkeit, dieses Lebensbejahende, dieses wir tanzen auf den Straßen und feiern das Leben und die Sonne scheint, also toll, großartig.
Ich habe da auch immer gleich so ein Strandbar-Feeling, ne? Ja. Dass du so ein Batida de Coco trinkst, ja, an so einer Strandbar und die Sonne geht am Karibischen Meer unter. Das ist irgendwie so das Gefühl, das der Song transportiert, finde ich.
Eigentlich ist es ein Schlager. Ist La Isla Bonita ein sehr schöner Schlager, aber durch Madonna wird es halt ein internationaler Mega-Seller, der dann übrigens überall Nummer 1 war. Deutschland 23 Wochen in den Charts. In Österreich, die sind völlig durchgedreht, da war er 4,5 Monate in den Charts.
Das hat die dann gekriegt. Wir hatten es ja in der Phil Collins-Serie, ja, dass die damals in die Air Tonight nicht geschnallt haben. Ja. Als Einzige sozusagen. Aber La Isla Bonita waren ein Hit.
Na klar,
bei denen.
Die waren, ich meine, gut, sie haben natürlich alle die Insel gesucht, weil sie wollten alle in San Pedro Urlaub machen.
Und die waren reif für die Insel. Der ja, Peter schon. Cornelius hat hier den Weg geebnet, genau. Und da war sie, die Insel.
Scheiße, wo ist jetzt diese Insel San Pedro?
Ich bin doch so reif für die Insel.
Ich bin reif für die Insel und San Pedro gibt es nicht in meiner Karten. Das kann nicht sein. Also Nummer 1 in der Schweiz, Nummer 1 in England, Nummer 1, nein, Nummer 4 nur in Amerika.
Schwach.
Nummer 4 nur in Amerika.
Ja, der Titel war nicht auf Englisch.
Krass. Ne? Genau. Also ich muss es nochmal sagen, weil wir sind jetzt da relativ schnell drüber gegangen. Mhm. Für mich ist das 80er-Album von Madonna. Und es sind wirklich auf diesem True Blue-Album, weiß ich auch noch genau, wie es aussieht. Ich habe auch diesen Blauton genau vor Augen. Hatte ich natürlich auch dieses Album mit dem großen Madonna-Kopf drauf, in meiner Erinnerung von der Seite fotografiert. Und da ging es los mit Live to Tell, dieser Ballade, haben wir schon mal gesprochen, die wiederum Nummer 1 in Amerika war. Dann Papa Don't Preach, bis heute, immer, wenn es um 80er geht, ist der Song dabei. Dann kam der Titelsong, True Blue, auch sehr brav, sehr schöne, fast auch schon schlageresk.
Ja.
True Blue, na 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 na, na na. Dann kam Open Your Heart, starke Nummer, war wieder Nummer 1 in Amerika. Dann erst La Isla Bonita. Da war das Album schon ein Jahr auf dem Markt, als man dann La Isla Bonita ausgekoppelt hat. Und dann wurde das dieser Monster, mega einer der größten Madonna-Erfolge in ihrer ganzen Karriere. Das ist schon krass.
Das sind ja auch Songs, die bis heute geblieben sind. Und man sagt auch, dass das Madonnas reife Phase war. Also wo sie dann auch weggekommen ist von diesem, ich sag jetzt mal, Teenie-Popstar. Also sie war ja kein Teenie, aber ein Popstar, der für die sehr, sehr junge Zielgruppe ausgelegt war, hin zu einer ernsthafteren Künstlerin.
Ja. Ja. Und da waren aber auch, das muss man auch dazu sagen, da sind natürlich alle drauf gesprungen. Da waren die besten Songschreiber am Werk, da waren die besten Produzenten damals am Werk. Siehst ja schon in der Geschichte, wenn Michael Jackson den Song nicht will, gäbe es ja noch ein paar andere Künstlerinnen, denen man die Nummer hätte anbieten können. Was weiß ich, Männern, Frauen, George Michael hätte auch einen schönen Strandsong machen können damals, ja.
Das könnte ich mir eher vorstellen.
Ja.
La Isla Bonita von George Michael, why not?
Stark. Aber nein, als nächstes hat man den Song dann Madonna angeboten. Das zeigt schon, da war sie schon an der Stelle, wo man sagt, das wird eine ganz große.
So wie ich das sehe, war True Blue, also das Album, oder ist bis heute, ihr meistverkauftes.
Kann ich mir gut vorstellen.
25 Millionen Verkäufe werden da gezählt. Also das war, was die Verkaufszahlen anging vom Album. ihr Peak.
So, kurzer Schnitt. Wir hatten eine kleine WC-Pause gerade. Und der Jonas hat die Pause genutzt. Ich habe es von der Toilette aus gehört, um sich Reif für die Insel von Peter Cornelius reinzuziehen in voller Lautstärke. Ich wollte dir nur sagen, wenn du die Lust verspürst, eine Gigantenfolge über Peter Cornelius aufzuzeichnen, I'm in.
Ja, okay. Das könnten wir mal machen. Ja, warum nicht? Wenn ihr da auch Lust drauf habt. Es ist ja immer schwierig. So ein Peter Cornelius, kennt ihr den noch? Schreibt das mal in die Kommentare. Wir machen das gerne. Unser Rhein-Nörden, Reif für die Insel. Was hat er noch gehabt?
Also Streichel einhalten. Du entschuldige, ich kenne die. Segel im Wind.
Der Kaffee ist fertig.
Wir der Kalafatti.
Okay, da bin ich schon wieder raus.
Also, das ist schon, ja, okay.
Lebt der noch?
Der lebt noch. Und,
das heißt, es ist noch nicht zu spät für ein Crossover Madonna featuring Peter Cornelius.
Es ist noch nicht zu spät, Bonita, aber ich
Reif für die Insel.
Ich habe gehört, dass der, das sage ich jetzt aber nur unter uns und nur zu euch, total unsympathisch sein soll. Also ich habe gehört, dass der war vor ein paar Jahren auf einem österreichischen Festival als Headliner. Da ist der angekommen und hat gesagt, so, das soll die Bühne sein, wird sie mich verarschen, lass mich. Dann schnell so irgendwie so eine halbe Stunde seine größten Hits schnell, zack, 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 und weg war er für eine Monstergage. Vielleicht war er auch nur an dem Abend schlecht drauf. Peter, wenn du es hörst, bitte stell's richtig.
Ja, eben. Und vielleicht haben sie ihm auch einfach nicht seine Streicheleinheiten gegeben, weil die braucht er doch. Oder der Kaffee war nicht fertig.
Oh mein Gott.
Dann sieht er rot.
Ja, also. Du kennst die ganzen Werbesongs. Ja, die Songs, die aus der Werbung irgendwie bekannt geben. Ich kenne die ganzen.
Also, liebe Österreicher da draußen, und wir haben Hörer in Österreich.
Ehrlich?
Das sehe ich doch.
Gott, ja, da schäme ich mich ja schon fast, diese so blöde Österreicher-Witze hier. Ach, das wusste ich ja nicht. Wenn wir
sie an diesem Punkt nicht verloren haben, ihr seid gefragt, wollt ihr Peter Cornelius hören? Natürlich auch alle anderen. Dann machen wir das, klar. Schreibt das in die Kommentare, sehr gerne.
Und nur weil ihr damals die Insel San Pedro erfolglos gesucht habt, heißt es ja nichts, dass ihr die Weltkarte nicht lesen könnt.
Ach ja, ne, das war's mit True Blue. 25 Millionen Exemplare, La Isla Bonita.
Warte, ja. Was war dein meistverkaufte Song aus dem Album True Blue?
Ich hätte jetzt getippt La Isla Bonita.
Hätte ich auch getippt, falsch. Wahrscheinlich, weil er so spät erst rauskam, hatten alle schon das Album und haben so viele nicht mehr die Single gekauft. Die meistverkaufte Single aus dem True Blue Album ist tatsächlich mit großem Abstand Papa Don't Preach.
Ach.
Dann True Blue und dann erst La Isla Bonita. Also über 2 Millionen Mal wurde die Single Papa Don't Preach verkauft. Und fast 4 Millionen Mal True Blue und 1,0, also eine runde Million La Isla Bonita.
Ah, krass. Ja gut, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, La Isla Bonita hat ja den größten Musikmarkt, die USA, nicht ganz so gefangen genommen. Ne? Hast du gesagt, auf Platz 4 im Peak.
Ja. Und natürlich Papa Don't Preach, meistverkaufter Song war in Amerika Platz 1.
Und die Leute hatten sich natürlich schon satt gehört an Reif für die Insel. Da brauchten sie nicht noch so ein Insel.
Zu viel Insel, bitte. Die Bonita, die kaufen wir nicht.
Ach, herrlich. So kommen wir jetzt zum Gebet.
Nee, dazwischen war noch Who's That Girl. Den Song kenne ich natürlich, Who's That Girl. Und ich habe auch irgendwie in Erinnerung, da hing noch ein Film irgendwie dran. Aber ich krieg's nicht so ganz zusammen. Hat Madonna da mitgespielt?
Das kann sein. Warte. Da habe ich zu ihren Filmen habe ich tatsächlich was rausgesucht. Es ist auf jeden Fall nicht auf einem der Studioalben drauf.
Es ist, glaube ich, auf dem Soundtrack zu Who's That Girl. Da gab es also auch drei Auskopplungen. Mhm. Causing a Commotion, The Look of Love und Who's That Girl. Aber was hat es damit
Also aus? Es gab einen Film, der sagt mir aber nichts, den sie in den 80ern gemacht hat. Weil sie war ja dann auch immer wieder, wir hatten es vorhin mit Evita, in den 90ern. Sie war in mehreren Filmen zu sehen. Und der erste, von dem ich weiß, ist 1985, Desperately Seeking Susan.
Ja.
Und dann kam 1987 noch mal ein anderer Film, den hatte ich jetzt gar nicht in meiner Liste. Who's That Girl?
Ja? Mit Madonna.
Also mit Madonna, 87 rausgekommen. Und da kam eben dieser Song.
Also da war aber der Soundtrack erfolgreicher, glaube ich, als der Film. Also,
ja,
also den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Gibt es irgendjemanden, der diesen Film gesehen hat und sich daran erinnern kann?
Wurde auch von der Kritik damals nicht besonders gut aufgenommen.
Naja gut, das waren, wir würden die alle...
Ach, naja, doch.
Nee, ich meine jetzt auch nicht, dass Madonna mit allen Filmen gefloppt ist, sondern dass meistens, wenn Who's That Girl klingt so nach einer Hauruck-Schnellproduktion, so nach dem Motto, hey, dieses Mädel ist super erfolgreich, mit der machen wir jetzt auch einen Film. Da steckt meistens ein ziemlich dünnes Drehbuch dahinter. Das war wahrscheinlich so eine schnelle Produktion, wo man gedacht hat, wenn wir einfach Madonna aufs Plakat schreiben, dann werden schon 2 Millionen reingehen und dann hat sich's rentiert. Und deshalb glaube ich, dass die Filmkritiker gesagt haben, die Story ist dünn.
Ja.
Das Beste ist das Soundtrack.
Ich meine, du warst 87, 17 Jahre alt. Wenn das was Großes gewesen wäre, als Pop-interessierter 17-Jähriger.
Ja, ich habe ja
letztes Mal. Da hättest du es ja mitbekommen, ne?
Ja, den Phil Collins-Film habe ich mir angeguckt.
Ja, Buster.
Ich habe alle James-Bond-Filme damals mir im Kino angeguckt. Also ich war auch oft im Kino, aber also Who's That Girl? Nee, das ist irgendwie an mir vorbei. Vielleicht war der in Deutschland gar nicht im Kino.
Oder er war vielleicht auch eher für Girls ausgelegt.
Ja,
kann sein. Bei Who's That Girl?
Who's That Boy in That Girl-Film?
Wow. Ja, also nach dem Brecher-Erfolg von Who's That Girl.
Aber also der Song war Platz 1, Who's That Girl, in Amerika, in England und in Deutschland Platz 2. Ja, also der Song war richtig erfolgreich und der wird auch heute bei 80er. Kennst du den gar nicht?
Nein, ich kenne den nicht.
Who's That Girl?
Nein.
Who's That Girl?
Nee, ich kenne den nicht.
Na,
okay. Ich kenne den Film nicht.
Ja,
der Film war ein Flop, sehe ich auch gerade.
Der Song war super erfolgreich, kannst mal reinhören. Ist eine sehr brave, aber schöne Madonna-Nummer, kann man nichts sagen.
Ach ja. Hier haben wir, Madonna erhielt mit diesem Film zum zweiten Mal den Negativpreis Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin.
Wow, gleich nach Susan.
Und dann ist er auch noch finanziell gefloppt, also ungefähr 7 Millionen hat er eingespielt. Das Budget lag fast bei 3-mal so hoch, also.
Okay.
Dass der an dir vorbeigegangen ist, ich glaube, so ging es einigen in der Zeit.
Ja, auch wenn es auf der Leinwand zunächst nicht klappen wollte, musikalisch hat Madonna dann noch einiges gerissen. In der nächsten Folge besprechen wir unter anderem ihren Hit Like a Prayer und den Skandal rund um diesen Song damals. Und wenn ihr Giganten von gestern unterstützen und dazu Bonusfolgen hören wollt, das geht, wie gesagt, bei Steady. Wir freuen uns über euren Support. Alle Infos jetzt in der Folgenbeschreibung. Und viel Spaß mit dem Bonusmaterial.